Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Ich bin Nathalie Amiri. Schön, dass ihr zuhört. Guter Kaffee ist wie gute Musik. Beides berührt die Seele, sagte einmal Roger Cicero. Sitzt ihr gerade mit einer dampfenden Tasse Kaffee beim Frühstück? Kaffee ist das unangefochtene Lieblingsgetränk der Deutschen. Wir trinken ihn literweise. Also ganz genau wird in Deutschland durchschnittlich 166 Liter pro Kopf getrunken. Trotz geschlossener Cafés und Restaurants haben die Menschen während der Corona-Krise in Deutschland noch mehr Kaffee getrunken als im Vorjahr. Man könnte die Kategorie Kaffee daher als krisenfest bezeichnen. Ist es aber nicht. Experten warnen nämlich, dass die Hälfte aller Anbaugebiete der Erde in Zukunft keinen Kaffee mehr liefern wird. Denn die Anbaugebiete werden knapp. Der Kaffeestrauch kommt mit Hitze und Trockenheit nicht zurecht. Dafür sorgt aber der Klimawandel.
Wir sehen das Ergebnis unseres schlechten Umgangs mit dem Land, das uns von Gott anvertraut wurde. Ich habe Enkel. Jetzt sind sie noch klein. Aber was werden sie in 15 Jahren machen, wenn wir jetzt nicht alles geben?
Sagt ein Kaffeebauer aus Kolumbien, der die Folgen zu spüren bekommt. Ich will von der ARD-Korrespondentin aus dem Studio Mexiko, Xenia Böttcher, wissen, was dagegen getan werden kann. Ebenfalls von der ARD-Korrespondentin Bettina Rühl aus dem Studio Nairobi, deren Berichtsgebiet auch von Wetterschwankungen betroffen ist. An einer Lösung arbeitet Björn Schäfer seit 7 Jahren mit seinem Projekt zur Erhaltung von verschiedenen Kaffeevarietäten. Im Stuttgarter Zoologisch-Botanischen Garten Wilhelmer pflegt er Varietäten, die flexibel auf Klimaänderungen reagieren können. Ich will von ihm erfahren, was das für die Kaffeebäuerinnen und Bauern bedeutet. Das alles in unserer neuen Weltspiegel-Podcast-Folge mit dem Titel Kaffeeanbau im Klimawandel. Ich beginne auch gleich mit Dr. Schäfer. Er ist Leiter Fachbereich Botanik Wilhelmer. Herr Schäfer ist Kaffeeliebhaber, hat sich ursprünglich auch mal um Apfelbäume gekümmert. Und wie Kaffee und Apfelbäume zusammenkommen, das erzählt er uns jetzt. Guten Morgen, Herr Schäfer. Erwische ich Sie gerade beim Kaffeetrinken?
Sie erwischen mich gerade beim Kaffeetrinken tatsächlich. Und wie Sie schon gesagt haben, wir haben tatsächlich ein kleines Projekt angefangen und haben angefangen, alte Kaffeesorten zu sammeln.
Wie kamen Sie denn auf die Idee, das zu tun?
Jeder gut geführte wissenschaftliche Garten übernimmt irgendwie Verantwortung für die Menschheit. Und ganz viele Gärten sammeln dann eben historische Obst- und Gemüsesorten. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir sind in Stuttgart, mitten in der Großstadt. Ich kann keine Apfelbäume sammeln, weil ich einfach keine Flächen habe. Und dann haben wir uns überlegt, was könnte spannend sein. Und da wir alle Kaffee mögen, haben wir dann gedacht, wir probieren einfach mal aus, ob sich die Kaffeebauern darauf einlassen und uns alte Kaffeevarietäten übergeben.
Wie viele Varietäten gibt's denn und was haben Sie von den Bauern dann wirklich bekommen?
Also wie viele Varietäten es wirklich gibt, weiß man nicht genau. Also sicher über 300, weil viele haben gar keinen Namen. Also wenn sie irgendwo nach Äthiopien gehen, in irgendein Dorf, dann gibt es da vielleicht eine Varietät, also sprich wie eine Apfelsorte, Boskop oder sonst irgendwas. Der Bauer hat aber vielleicht gar keinen Namen dafür. Also wie gesagt, wir rechnen so über 300. Wir haben aktuell über 100 in unserem Sortiment, die uns die Farmer übergeben haben.
Und die Farmer, wie haben die auf ihre Initiative, auf ihr Projekt reagiert? Ich meine, jeder hütet ja seine Kaffeebohne wie einen Schatz, oder? Also ich meine, kein Koch gibt ja sein bestes Rezept einfach mal so raus.
Genau, deshalb haben wir eigentlich auch nichts erwartet. Also das war wirklich aus einer Laune raus und wir haben gedacht, wir fragen mal ganz unbedarft an. Und wir sind hier im Schwäbischen, kein schwäbischer Bauer würde seine beste Kartoffel hergeben. Und es war ein genau gegenteiliger Effekt. Das heißt, ganz, ganz viele Farmer haben sich zurückgemeldet und haben gesagt, Mensch, endlich jemand, der sich da mal dran macht. Und tatsächlich gibt es nicht viele auf der Welt, die Varietäten sammeln. Also es gibt ganz, ganz viele wissenschaftliche Einrichtungen, die Wildkaffee sammeln, also die wilden Formen, wie sie im Regenwald wachsen. Nur haben die mit den Varietäten relativ wenig zu tun.
Welche Vision haben Sie denn, wenn Sie diese Kaffeevarietäten jetzt sammeln? Also warum machen Sie das überhaupt?
Ja, das sind verschiedene Ansätze. Also der eine Ansatz ist tatsächlich der, wir wollen die Vielfalt erhalten. Das ist beispielsweise wie bei Hunderassen. Also ich meine, Sie haben zwar den Wolf, aber daraus sind ganz viele Rassen gezüchtet. Und genau das Gleiche ist beim Kaffee passiert, eben schon seit Tausenden von Jahren jetzt eigentlich. Oder, ganz genau weiß man es gar nicht, wahrscheinlich so seit 500, im Jahr 500 um den Dreh rum. Und diese Vielfalt wollen wir bewahren, aber natürlich nicht nur das, was sie hat, wie ein Briefmarkensammler, sondern dass sie auch genutzt werden. Das heißt, die alten Varietäten haben ganz besondere Eigenschaften. Die kommen vielleicht besser mit Trockenheit zurecht, die kommen mit Starkregen zurecht und wollen dadurch den Bauern die Möglichkeit auch geben, unter dem Klimawandel weiter Kaffee produzieren zu können.
Woran arbeiten Sie denn gerade? Haben Sie eine besondere Kaffeebohne gerade geschickt bekommen?
Ja, wir sind gerade dran, aber wir arbeiten, wie gesagt, auch so ein bisschen genetisch, weil das spannend ist. Und wir haben aktuell Kaffeebohnen bekommen von einem Kloster, Klosteranlage im Tanasee in Äthiopien. Und das ist eben eine ganz spannende Geschichte, weil das Kloster seit dem 14. Jahrhundert besteht und seit dieser Zeit dort Kaffee angebaut wird. Und da der Kaffee, wie gesagt, relativ spät erst in Kultur genommen wurde, könnte es sein, dass wir quasi so die Mutter aller Varietäten auf der Insel haben.
Wow. Wie schaut es dann konkret aus, wenn Sie die Informationen bekommen? Was machen Sie mit den Informationen?
Also im optimalen Fall läuft es so, dass wir den Bauer sogar persönlich treffen. Das ist wirklich ganz spannend, weil es auch Leute sind, die teilweise die Farm noch nie verlassen haben, die dann zum Beispiel zu irgendwelchen Kaffeeproduzenten treffen gehen und wir ermöglichen dann, dass wir die hier treffen. Und die bringen uns dann tatsächlich die Kaffeebohne mit und erzählen uns vielleicht auch noch ein bisschen was zu der Bohne. Also wo sie die anbauen, in welcher Höhe. Optimalerweise bringen die noch GPS-Koordinaten mit, sodass wir das Ganze wirklich wissenschaftlich auch hinterlegen und belegen können.
Jetzt haben Sie ja einen botanischen Garten mit Kaffee in großer Vielfalt. Könnten Sie also dann einspringen, wenn sich mal ein Schädling ausbreiten sollte bei Bauern oder Klimawandel, worüber wir heute auch noch sprechen sollten, den Kaffeebohnen einfach den Garaus macht?
Genau, also das ist auch das Spannende an der Idee und eigentlich auch so ein bisschen das Verrückte. Weil wenn man Leuten erzählt, wir sitzen in Stuttgart und wir sammeln Kaffee, schütteln viele erstmal mit dem Kopf, weil sie sagen, es gibt unendlich viele Regionen auf der Welt, wo man viel, viel einfacher Kaffee kultivieren kann. Wir können ja so eine Erhaltungssammlung auch irgendwo in Mexiko machen oder in Thailand. Aber unser Alleinstellungsmerkmal ist tatsächlich, wir sind unendlich weit weg von allen echten Plantagen. Das heißt, selbst wenn jetzt ein Schadpilz auftreten würde und der breitet sich in rasender Geschwindigkeit weltweit aus, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der hier bei uns in der Behelme ankommt, relativ gering. Und dann sind wir am Schluss noch übrig und können dann die Sachen wieder vermehren und wieder an die Farmer zurückgeben.
Und es geht ja nicht nur um Schädlinge, sondern auch darum, dass Sie Varianten züchten, die auf Klimawandel besser reagieren, oder? Gibt es da Beispiele aus Ihrer Arbeit?
Genau, also es gibt Kaffeevarietäten, die sehr, sehr viel weniger Kirschen produzieren. Sie müssen sehen, der Weltmarkt ist ja wie bei allem eigentlich auf Umsatz und auf große Mengen ausgerichtet. Aber es gibt eben auch Varietäten, die tiefer wurzeln oder ganz verrückte Varietäten, die zum Beispiel die Äste einfach in eine Richtung ausgerichtet haben. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie sind ein Baum und Sie haben die Äste und Zweige nach oben gerichtet, dann haben Sie einen extrem hohen Windwiderstand und wenn es Starkregen gibt, dann prasselt der drauf. Wenn Sie aber die Zweige oder die Arme hängen lassen nach unten, dann fließt das Wasser ab und der Wind hat eine geringere Angriffsfläche. Das heißt, das sind beispielsweise Varietäten, die in Regionen, wo beispielsweise El Niño auftritt und immer wieder Starkregen und Sturm sind, im Moment vielleicht noch keine Rolle spielen, aber langfristig die einzige Varietät sein können, die dort geeignet ist.
Sagen Sie, haben Sie aus Ihrer Arbeit auch konkrete Beispiele für den Klimawandel mitgebracht? Wie das Ganze quasi mutiert durch den Klimawandel, die Pflanzen?
Ja, also was ich tatsächlich habe, wir bekommen die Beispiele ganz konkret eben von den Plantagen. Also das heißt, es sind keine Statistiken, da die Welttemperatur steigt oder ähnliches, sondern das sind wirklich ganz konkrete Effekte. Wir hatten letztes Jahr beispielsweise den Fall auf einer Partnerplantage in Brasilien, die uns gesagt haben, sie können eigentlich gar nicht mehr ernten. Dort sind quasi durch den Klimawandel gab es mehr Regenzeiten, wo man als Laie eigentlich denkt, ist ja super, dann regnet es einfach 3-4 Mal mehr und dann müssen die weniger gießen. Tatsächlich löst aber der Wechsel von Trockenheit und Regen bei den Kaffee öfters die Blüte aus. Und der Effekt war dann dort, die haben normalerweise 1 bis 2 Kaffeeblüten im Jahr, dass die 6 Kaffeeblüten hatten. Und dann hatten die an einer einzigen Pflanze gleichzeitig rote Kirschen, grüne Kirschen und Blüten. Und das macht das Ernten natürlich unmöglich. Und das sind wirklich die ganz konkreten Effekte, lokale Effekte, die durch den Klimawandel ausgelöst werden. Und das Beeindruckende ist, wenn man sich mit den Farmern trifft, und die kommen wirklich aus der ganzen Welt, von allen Kontinenten, dann berichten die alle von ähnlichen Problemen.
Der Klimawandel und der dadurch reduzierte Kaffeeanbau, überhaupt landwirtschaftlicher Anbau, führt ja auch zu Migration. Das heißt, wenn Sie den Kaffeebauern helfen, bremsen Sie damit auch Migration?
Auf jeden Fall. Also das größte Problem im Moment zum Beispiel bei den Kaffeeproduzenten in Süd- und Mittelamerika ist tatsächlich der geringe Ertrag, also der geringe finanzielle Ertrag von den Plantagen und dadurch eben das Abwandern der Arbeiter. Weil die Plantagenbesitzer sind natürlich die Letzten, die gehen. Und die Ersten, die gehen, sind die Pflücker. Und wenn ich niemanden mehr habe, der den Kaffee pflückt, dann habe ich ein Problem. Und da ist es tatsächlich so, dadurch, dass wir eben die Varietäten sammeln und auch dran sind, dass man die alle genau identifizieren kann, kann der Kaffeefarmer einen viel hochwertigen Kaffee auf dem Weltmarkt anbieten. Weil der kann quasi einen varietätenreihen Kaffee anbieten. Also so wie sie einen Burgunder oder einen Bordeaux oder einen Schwarzriesling anbieten, kann der tatsächlich einzelne Varietäten anbieten und die bringen auf dem Weltmarkt einen viel, viel höheren Ertrag.
Herr Schäfer, sehr, sehr spannend. Viel Glück noch bei Ihrer Arbeit, aber wir werden uns auch gleich sowieso nochmal hören. Bis später.
Ja, tschüss.
Jetzt haben wir gehört, wie eine Lösung aus Europa zumindest zum Erhalt der Kaffeesorten aussehen kann. Doch für den Klimawandel gibt es die noch nicht. Zumindest wird sie nicht umgesetzt. Und darunter leiden die Menschen vor Ort enorm, die auf stabile Wetterbedingungen angewiesen sind. Xenia Böttcher, unsere Korrespondentin in Mexiko, kann uns darüber mehr erzählen. Xenia, du warst gerade bei Kaffeeanbauern in Kolumbien.
Genau, ich war in Kolumbien im Kaffeedreieck, würde ich sagen, in der Region rund um Pereira. Das ist eine wunderschöne Gegend in Kolumbien zwischen Cali, Medellin und Bogotá. Da befindet sich das berühmte kolumbianische Kaffeedreieck, wo über Jahrzehnte hinweg ein hervorragender Kaffee produziert wurde. Das haben wir uns angeschaut, wie es den Kaffeeproduzenten in Zeiten des Klimawandels geht.
Wie geht's Ihnen denn?
Nicht mehr so gut, mehr so zwischen Hoffen und Bangen, kann ich sagen. Also wir haben 3 verschiedene Kaffeebauern besucht. Die erste Familie, die wir getroffen haben, war die Familie von Clara Lago. Das ist also eine Mutter, verheiratet mit 2 Kindern. Und seit jeher ist die Familie im Kaffeeanbau tätig und sie haben gerade eine relativ große Not. Sie wohnen auf einer relativ mittleren Lage, das heißt, die Sonne fängt an, wirklich ihre Felder zu beeinträchtigen. Das heißt, sie müssen kämpfen gegen Insekten, gegen Pilze und natürlich und vor allem das Vertrocknen von ihren Kaffeebäumen. Das ist ein Riesenproblem für sie. Die Ernte fängt an, bei ihnen einzugehen. Und bei ihnen, bei diesen kleinen Bauern, geht es dann immer sehr schnell um die Existenz. Sie haben nicht die Möglichkeit, so wie große Unternehmen, 3 schlechte Jahre aufzufangen. Ein schlechtes Jahr geht vielleicht noch, aber nicht 3 schlechte Jahre. Und sie haben uns mitgenommen auf ihre Felder und haben uns gezeigt, womit sie zu kämpfen haben. Sie haben sich verschuldet, weil sie investiert haben in ihr Land. Sie haben gehofft, dass sie mehr Kaffee anbauen können für ihre Kinder und für die Zukunft ihrer Kinder. Und 3 schlechte Sommer in Folge haben dazu geführt, dass kein bisschen Bohne, also kein einziger Kirschbaum gewachsen ist auf ihrem Land. Die Schulden mussten sie zurückzahlen und sie mussten zuschauen, wie an anderen Hängen ihre Kaffeebäume langsam eingehen. Da habe ich mal ihren Ton mitgebracht. Es macht dich traurig. Du siehst Tag für Tag, wie die Pflanzen trocknen. Selbst wenn wir sie gegossen haben, haben sie nicht überlebt. weil sie das finanziell nicht mehr überstehen konnten, kann der Mann jetzt, der Ehemann, nicht mehr auf den Feldern arbeiten, sondern er musste anfangen, sich einen anderen Job zu suchen und eben auf den Bau zu gehen und arbeitet jetzt eben im Straßenbau mit, um seine Schulden zurückzuzahlen und um überhaupt der Familie noch ein Einkommen bieten zu können, von dem man leben kann. Und das war eines der großen Themen. Müssen wir den Kaffeeanbau aufgeben? Müssen wir auf ein anderes Produkt setzen oder komplett die Landwirtschaft verlassen und in einem Bereich arbeiten, der klimawandelsicherer ist, wie Straßenbau, Häuserbau, sowas.
Sag mal, und wie gehen die Bauern denn jetzt damit um? Also es ist ja ein menschengemachtes Problem, aber jetzt auch nicht direkt von den Bauern, oder?
Nein, die Bauern haben das Problem jetzt selber nicht geschaffen. Der Klimawandel ist ja von den Industrienationen gemacht.
Da haben wir auch den O-Ton schon ganz am Anfang des Podcasts gehört, dass sie sagen, jetzt müssen wir dafür zahlen. Aber eigentlich zahlen sie ja konkret jetzt am meisten dafür, für etwas, was wir vielleicht im Westen und in China viel mehr an Klimakatastrophe produziert wurde und verursacht wurde.
Genau. Mir persönlich tat es ein bisschen leid, manchmal die Traurigkeit oder die Selbstvorwürfe zu sehen und zu hören, dass man ja schuld jetzt sei an dieser Situation, wo ich gedacht habe, nee, ihr seid das nicht, die da schuld dran seid, das ist schon eben der globale Norden. Das hat mich schon angerührt sehr. Ja, da gibt es jetzt verschiedene Strategien, aber keine ist jetzt, das kann ich jetzt schon sagen, keine ist leider die finale Lösung für die Kaffeebauern bringt. Also ich habe einen Landwirt getroffen, der wohnte, sagen wir mal, auf 1200 Höhenmetern oder 1100. Naja, und der hat jedenfalls den Kaffee schon aufgegeben. Der setzt jetzt um auf Kakao und auf Zuckerrohr, weil er sagt, er kann vom Kaffee nicht leben. Aber er war darüber unglaublich traurig, weil er gesagt hat, ich habe es von meinen Großeltern gelernt und meine Großeltern wiederum haben es von ihren Großeltern gelernt. Kaffee wäre etwas, was alles in Bewegung bringen würde. Da wäre die Familie, die zum Ernten kommt, man selber, der seine Bohnen auf den Markt bringt, die Arbeiter, mit denen man zusammenarbeitet, um zu ernten. Kaffee bewegt die ganze Region und alle Menschen. Und er sagt, Kaffee wäre wie eine Magie. Jeder, der mit Kaffee zu tun hat, wäre einfach glücklich.
Ist ja auch sowas wie der nationale Stolz, oder?
Kann man so sagen. Also auf jeden Fall sind diese Landwirte sind extrem stolz. Kolumbien war schon immer in den Top 2 und 3 als Exporteur des Kaffees und auch sehr berühmt für seine wirklich oder sehr geschätzt für seine sehr gute Qualität des Kaffees, weil anders als in anderen Ländern wird der Kaffee hier nicht maschinell gepflückt, sondern das wird alles mit der Hand ausgewählt. Und wo ich mit Kaffeebauern gesprochen habe, die gesagt haben, wir können so ganz genau schauen, ist die Bohne schon reif genug, die Kaffeekirsche, ne, ist die schon reif genug und dass sie nur die schönsten auswählen. Und ich konnte das schon mit meinen Augen sehen, es geht natürlich alles zack, zack, zack und es wird jetzt nicht die ganze Zeit dabei gelächelt und so, aber da ist schon ein spürbarer Stolz zum Kaffee und zur Tradition, die man hat. Mhm. Und der Alejandro, den ich getroffen habe, der war deswegen sehr traurig, dass diese Tradition für ihn jetzt endet, wo er aber sagt, dass der Kaffee, dadurch, dass er nicht mehr in einer sehr hohen Lage ist, wäre die Qualität der Bohnen immer schlechter geworden, die Kaffeebohne wäre immer kleiner geworden und deswegen hätte er für ein Kilo nicht mal mehr die Hälfte des Preises erlangen können, wie das früher der Fall gewesen wäre und deswegen sagt er, es lohnt sich nicht mehr. Und es gibt Prognosen, die voraussagen, wenn der Klimawandel so voranschreitet, dass wir weltweit gesehen, also Kolumbien, Afrika und Asien, in etwa 50% der Kaffeeernte verlieren werden. Wir wären jetzt schon so ungefähr bei 7% und in Zukunft wären es 50%.
Was heißt in Zukunft konkret?
Im Jahr 2050, okay. Roundabout. Das ist auch nicht mehr so ewig hin, in 30 Jahren. Kaffee ist das liebste Getränk der Deutschen. Nicht nur der Deutschen, aber wir trinken, also kein anderes Getränk trinken wir so gerne wie den Kaffee.
166 Liter pro Kopf 2019, habe ich gerade gelesen.
Ganz genau. Ist beliebter als Bier in Deutschland. Und das ist auch weltweit ein extrem beliebtes Getränk. Und da ist natürlich die Frage, was wird damit passieren? Es wird sehr viel teurer werden. Dann wird es vielleicht Genanbau geben, um Kaffee zu retten. Aber diese Tradition der Kaffeelandwirte wird wie bei Alejandro vielleicht verloren gehen. Und er macht sich sogar Sorgen, Alejandro war der jetzt auf Zuckerrohr gesetzt hat, und er macht sich sogar Sorgen, dass selbst das eventuell nicht für immer ist, dass wenn die Hitze so steigt, dass selbst Kakao und Zuckerrohr bei ihm nicht mehr überleben würde. Deswegen ist er besorgt für sich, um sich und seine Nachbarn. Also du hattest mich gefragt, was ist die Reaktion der Landwirte? Eine Reaktion ist aufgeben.
Gar keine Lösung weit und breit in Aussicht?
Es gibt eine Organisation, Solidaridad heißt sie, die vornehmlich aus Holland finanziert wird. Das ist also eine Nichtregierungsorganisation, die momentan überall die Landwirte berät, auch in Bezug auf Kaffee. Und die Landwirte, die in den höheren Lagen sind, die lassen sich gerade beraten. Und da geht es darum, dass man jetzt vermehrt Kaffee unter Schattenbäumen anpflanzt. Große Bäume, Bananenpalmen können das sein oder das andere große Bäume, die dem Kaffee Schatten spenden, dass sie Bäume auch anpflanzen sollen, die in Zukunft Schatten spenden, was natürlich eine Weile brauchen wird, aber der Boden muss wieder Halt haben, braucht mehr Wurzeln, weil, wie ich sagte, wenn der Starkregen kommt, wird der Boden weggewaschen und er wäscht mitunter auch die Kaffeebäume weg. Und ich kann dir sagen, wir als Team, mein Kameramann, mein Cutter und ich, wir waren da unterwegs. Das waren sehr steile Hänge, wo mir auch gesagt wurde, die Hänge werden immer steiler, weil der Starkregen die Erde wegwäscht. Naja, und wir sind da munter durch die Gegend gepurzelt. Das hatte tagelang, bevor wir kamen, geregnet. Der Boden war matschig und wir haben also keinen einzigen Hang überstanden, ohne dass nicht einer von uns mindestens abgeschmiert ist. Das ist auch ein echtes Problem. Da stehen zwar viele Kaffeebäume, aber die Böden brauchen mehr Halt. Mhm. Und das heißt, jetzt zum Beispiel lässt man auch Unkraut, das nicht mit dem Kaffee kollidiert, also das dem Kaffee nichts wegnimmt, lässt man Unkraut stehen, weil mir gesagt wurde, das bringt jetzt hier eine gewisse Kühlung für den Boden, es hält den Boden länger feucht. Zusammen mit den Schattenbäumen kann man so versuchen, dem Kaffee zu helfen, dass er nicht in der Hitze eingeht. Hector ist derjenige, der die Landwirte berät und der ein unglaublich sympathischer Mensch ist, der bei den Landwirten auch sehr gut ankommt. Sie hören alle auf ihn. Er sagt, wir alle zusammen können einen Unterschied machen. Hören wir mal rein. In el corto tiempo. Wir müssen sofort handeln und die Böden erhalten, Bäume pflanzen. All das wird helfen, sich gegen die Widrigkeiten stemmen zu können. Wir können den Klimawandel nicht aufhalten, aber alles hilft, dass die Kaffeebauern länger durchhalten können. Ja, und so ist jetzt die Familie von Urel Chiquillo, mit dem ich gedreht habe, der sich gerade von Hector beraten ließ. Die haben das schon in weiten Teilen umgesetzt. Die sind auch noch am höchsten von ihrer Höhenlage bei 1700 Metern. Das heißt, die sind noch am wenigsten betroffen, setzen aber jetzt schon ihre gesamte Energie da rein, mit Schattenbäumen zu arbeiten, mit Unkraut zu arbeiten, den Böden Halt zu geben, nachzupflanzen. Und das hat zumindest jetzt für dieses Jahr dazu geführt, dass sie eine gute Ernte hatten. Aber allen ist bewusst, sowohl der beratenden Organisation als auch den Landwirten, dass das hier nur ein Pflaster ist, dass sie damit Zeit gewinnen können. Aber wenn der Klimawandel so voranschreitet, dann wird denen am Ende gar nichts mehr helfen. Dann wird diese Kultur verloren gehen. Das hat Hector uns sehr klar gesagt. Wir werden sehen, wie die Landwirte schon jetzt verschwinden und auf was Neues umsetzen, also auf Kaffee oder eben Zuckerrohr, Mangos, Bananen, Papaya, sowas in der Art. Aber die Kaffeekultur würde verschwinden. Und das war ein Moment, als er das gesagt hat, wo es sehr still wurde in der gesamten Gruppe, die wir waren, von Landwirten, Nachbarn, Nachbarlandwirte. Und das war ein Moment großer Stille, wo danach Uriel sehr betroffen gesagt hat, dass wir jetzt gerade die Konsequenzen erleben würden vom schlechten Umgang mit der Erde. Das war ja der O-Ton, den wir ganz am Anfang gehört haben.
Na, die Konsequenzen, die vor allen Dingen gerade die Bauern treffen und aber auch die ganze Welt treffen wird, ist es immer wieder eigentlich dasselbe. Vielleicht haben jetzt ein paar Leute zugehört, die wahnsinnig gerne Kaffee trinken. Der Kaffeekonsum steigerte sich übrigens in der Pandemie in Deutschland. Xenia, hast du richtig leckeren Kaffee dort getrunken, um nochmal was ganz kurz Positives zu besprechen?
Ja, Nathalie, ich habe wirklich leckeren Kaffee getrunken und wir sind alle sehr kaffeeverliebt. Also mein ganzes Team und ich, wir sind sehr kaffeeverliebt. Und wir waren uns einig, dass wir da den besten Kaffee getrunken haben, den wir jemals bekommen haben. Wir haben gesagt, der ist nicht zu bitter, nicht zu sauer, bleibt im Mund mit einer leicht nussigen Note. Also das, was da an Kaffee produziert ist, ist wirklich ganz wunderbar.
Danke dir, Xenia, für diese Eindrücke aus Kolumbien.
Sehr gerne, Nathalie.
Kolumbien ist ja nicht das einzige Land, in dem Kaffee angebaut wird. Kaffee aus Afrika kennen wir alle. Rund um den Äquator-Kaffeegürtel wird er angebaut. Doch auch dort ist die Klimaveränderung spürbar. Und zum Klimawandel kommt noch der wirtschaftliche Druck hinzu. Ich spreche jetzt mit Bettina Rühl. Sie ist für uns gerade im Studio Nairobi. Bettina, guten Morgen.
Guten Morgen.
Bettina, du hast dir so mal die Kaffeekultur in Äthiopien und Kenia angeschaut. Welche Bedeutung hat dort Kaffee?
Da leben direkt und indirekt viele Millionen Menschen von, in Äthiopien 15 Millionen, in Kenia 6 Millionen. Also eine wirklich sehr große Bedeutung und eben auch gerade für Kleinbauern, die selbstständig arbeiten, zum Teil auf recht kleinen Parzellen in Familienbetrieben.
Wir haben gerade von Xenia gehört, in Kolumbien läuft die Ernte wirklich schlecht. Sie müssen mit harten Wetterbedingungen kämpfen, die sich durch den Klimawandel verändern. Wie läuft denn die Ernte in den Ländern, über die du uns berichtest?
Ich nehme euch jetzt mal mit in die Kaffeeregion in Kenia, wo ich verschiedene Bauern besucht habe. Und einer von ihnen ist Charles Wanjoi, der seine Kaffeepflanzen von seinem Vater noch geerbt hat. Die 20 Jahre, in denen ich jetzt schon Kaffeebauer bin, haben sich für mich wirklich gelohnt. Ich konnte weiteres Land kaufen und ein Grundstück in der Nähe, auf dem ich baue. Ich kann wirklich nicht klagen. Also Charles Wanjoi ist ausgesprochen zufrieden mit seiner Arbeit als Kaffeebauer, hat in den letzten 20 Jahren gut verdient. Seine Kinder sind zur Schule gegangen, die Tochter will studieren, will selber nicht in das Kaffeegeschäft einsteigen, sondern IT studieren. Also er ist mit zufrieden. Das Erfolgsrezept ist aber womöglich auch, dass er Mitglied einer Kooperative ist, die auch ein Fair-Trade-Siegel hat. Also die bekommen bessere Preise und bekommen auch zusätzlich zum Beispiel noch immer wieder Prämienzahlungen von eben Fair-Trade für Schulen und so weiter, andere Projekte, die sie gebaut haben für landwirtschaftliche Beratung. Das heißt, sie können sich auch an die eben auch in Kenia schwieriger werdenden Bedingungen besser anpassen.
Ist es dann so, dass die Bauern in Kenia oder in Äthiopien auch ein Fair-Trade-Siegel sich wünschen? Also arbeitet man darauf hin, dass man das bekommt?
Nicht alle, aber einige. Also um dieses Siegel zu bekommen, muss man auch einige Anforderungen erfüllen. Man muss auch Geld investieren, um das zu kriegen. Das heißt, es gibt durchaus auch einige, die diese Investition nicht machen können. Aber diejenigen, die es gemacht haben, die sind geradezu begeistert, würde ich sagen, eben auch wegen der landwirtschaftlichen Beratung, die sie bekommen und weil eben die Preise besser sind.
Du hast auch einen deutschen Unternehmer in Äthiopien getroffen, richtig?
Genau. Also in Äthiopien haben wir Felix Ahlers getroffen, einen Deutschen, der dort eine Kaffeerösterei aufgebaut hat. Die Fabrik liegt außerhalb von Nairobi und die Atmosphäre in der Fabrik klingt so.
Wir sagen ja auch, letztlich ist es Trade, not Aid. Das heißt also, ich glaube schon daran, dass echte wirtschaftliche Beziehungen auf Augenhöhe mit afrikanischen Ländern wie Äthiopien eigentlich langfristig der richtige Weg ist.
Das Besondere an dieser Rösterei ist, dass sie die erste ist, wo eben die Bohnen auch geröstet werden. Üblicherweise exportiert Äthiopien nur den Rohkaffee und im gerösteten Zustand bekommt man für das Kilo ungefähr das Doppelte. Und Felix Ahlers, der diese Fabrik aufgebaut hat, ist eben davon überzeugt, dass das die richtige Art und Weise ist, mit den Bauern zu arbeiten.
Sag mal, wenn ich dir so zuhöre, kann man ja so sagen, alles gut in Afrika mit dem Kaffeeanbau?
Ja und nein. Also ja, weil es wirklich eine Chance ist für viele Menschen, die auf dem Land leben. Das wird auch so gesehen von einigen. Also ich habe auch in Kenia mit Menschen gesprochen, jungen Menschen, die in der Stadt waren, in Nairobi waren. Einer hat zum Beispiel als Elektriker gearbeitet, hatte auch eine Ausbildung, ist aber aufs Land zurückgegangen, um Kaffee anzubauen, weil er sagt, in Nairobi sind die Preise so hoch, ich verdiene mehr, aber ich habe auch viel mehr Ausgaben. Auf dem Land kann ich viel besser überleben. Jetzt kommt das große Aber. Der Klimawandel ist natürlich auch schon in Kenia und in Nairobi spürbar. Und der Kaffee ist eben auch hier in diesen Regionen extrem empfindlich für Klimaschwankungen. Also was der Kaffee braucht, ist ein gemäßigtes Klima, gemäßigte Temperaturen auch in Höhenlagen, ausreichend Niederschlag und eben fruchtbaren Boden. Und jetzt kommt der Klimawandel. der ja eben sich dadurch oder dessen Folgen ja gerade sind, dass die Temperaturen steigen, dass die Niederschläge weniger schlecht vorherzusehen sind, dass es häufig Starkregen gibt. Und das führt eben dazu, dass einerseits, wenn es zu heiß wird, die Erntemenge abnimmt, aber dass auch Krankheiten durch zu hohe Feuchtigkeit in die Kaffeepflanzen eindringen.
Was denkst du, wie sehr der Klimawandel Einfluss haben wird auf den Kaffeeanbau in Afrika in Zukunft?
Der wird extremen Einfluss haben. Es gibt verschiedene Hochrechnungen. Und nach einer geht man davon aus, dass in 30 Jahren die Hälfte der Anbaufläche verloren sein könnte. Es gibt Hochrechnungen, die noch dramatischer klingen. Das heißt, es muss auf jeden Fall reagiert werden. Es gibt Sachen, die man machen kann, also indem man mehr unterschiedliche Arten züchtet, dass die Bauern, Bäuerinnen variieren können, je nachdem, wie die Temperaturen schwanken, die Feuchtigkeit schwankt. Aber auf jeden Fall ist klar, der Einfluss ist erheblich und da muss auch jetzt gehandelt werden.
Vielen Dank, Bettina, nach Nairobi.
Sehr gerne.
Ich muss am Ende, wie am Anfang schon gesagt, nochmal zu Herrn Schäfer zurückkommen. Einfach, um uns eine positive Aussicht mitzugeben, hoffentlich. Herr Schäfer, sehen Sie eine Chance, den Bauern ihre Einnahmen auf Dauer zu sichern und uns den Kaffee?
Ja, also ich sehe da eine sehr, sehr große Chance. Tatsächlich kann jeder dazu beitragen, nämlich einfach dann, wenn er sich bewusst entscheidet, einen hochwertigen Kaffee, vielleicht sogar eine reine Kaffeevarietät zu kaufen, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Und dann haben die Bauern entsprechend die Möglichkeit, auch Varietäten anzubauen, die weniger Ertrag bringen, aber die dafür mit dem Klimawandel besser zurechtkommen.
Also, es kommt auch auf den Einzelnen an.
Es kommt auf jeden Einzelnen an. Und das Tolle daran ist tatsächlich, das werden Sie dann feststellen, jeder Kaffee schmeckt anders, so wie auch ein Bordeaux eben anders schmeckt wie ein Schwarzriesling. Genauso gibt es riesige Unterschiede und jeder wird sicher seinen Lieblingskaffee finden.
Schön, schönes Ende. Schön, dass ihr uns heute zugehört habt. Das war unser Weltspiegel-Podcast, aufgezeichnet am 1. April 2021. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital@ard.de und nochmal weltspiegel.digital@ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Nils Kopp und Michael Schramm. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder.